Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutsche Bundesbank zieht Konsequenzen aus den umstrittenen Äußerungen ihres Vorstands Sarrazin. Der 65-Jährige soll seinen Platz räumen. Die Bankspitze beschloss heute einstimmig, die Abberufung Sarrazins bei Bundespräsident Wulff zu beantragen. Kanzlerin Merkel begrüßte den Schritt, der in der Geschichte der Bundesbank bislang ohne Beispiel ist. Sarrazin hatte unter anderem mit seinen Aussagen zu Migranten für Empörung gesorgt.
Bundesbankpräsident Axel Weber stand gewaltig unter politischem Druck. Am Nachmittag dann die Entscheidung. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte beantragt die Bundesbank die Entlassung eines Vorstands.
Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat heute beschlossen, beim Bundespräsidenten den Antrag zu stellen, Herrn Dr. Thilo Sarrazin aus dem Vorstand der Bundesbank abzuberufen. Wir haben diese Entscheidung einstimmig und in großem Einvernehmen getroffen im Vorstand. Der Antrag wird dem Bundespräsidenten morgen gegen Mittag zugestellt.
Eine Entscheidung im Sinne der Bundeskanzlerin. Angela Merkel wollte sich jedoch heute nicht äußern. Ein Sprecher der Bundesregierung teilte mit, die Bundeskanzlerin hat die unabhängige Entscheidung des Bundesbankvorstands mit großem Respekt zur Kenntnis genommen. Auch die Opposition begrüßt den Antrag der Bundesbank.
Das war ja eine fällige Entscheidung. Herr Sarrazin war definitiv nicht mehr tragbar als Vertreter der Bundesbank mit all seinen hanebüchenen Thesen. Und jetzt hoffen wir, dass schnell die rechtlichen Schritte eingeleitet werden und der Bundespräsident ihn entlässt.
Sarrazin hat mit der Veröffentlichung seines Buches Deutschland schafft sich ab für heftige Diskussionen gesorgt. In einem Interview äußerte er, dass alle Juden ein gemeinsames Gen teilen würden. Sarrazin berief sich auf sein Recht zur freien Meinungsäußerung und sah keinen Interessenskonflikt mit seiner Vorstandstätigkeit.
Die Frage, die in den nächsten Tagen und Wochen geklärt werden muss, ist, ob Sarrazin mit seinen Aussagen konkret die Interessen der Bundesbank geschädigt hat. Nur wenn das juristisch bestätigt wird, kann er sich nicht mehr auf seine Meinungsfreiheit berufen. Dann wären Klagen Sarrazins vor Arbeitsgerichten wenig aussichtsreich.
Mit Sarrazins umstrittenen Thesen haben sich unsere Internetkollegen auseinandergesetzt unter tagesschau.de. Israelis und Palästinenser wollen sich in den nächsten Monaten intensiv um Frieden für den Nahen Osten bemühen. Der israelische Premierminister Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas vereinbarten heute in Washington, sich künftig alle 2 Wochen zusammenzusetzen. Das Treffen, das von US-Außenministerin Clinton geleitet wurde, war das erste direkte Gespräch zwischen Israelis und Palästinensern seit fast 2 Jahren.
Die Aufwärmphase war vorbei. Von nun an geht's um Zeitpläne, um Sachfragen, darum, wer wo nachgibt, um zu Fortschritten zu kommen, trotz aller Vorbehalte. Ich weiß, die Entscheidung beider Seiten, hier teilzunehmen, war nicht einfach, so die Gastgeberin am Morgen. Wir wissen um die Skepsis und das Misstrauen. Premier Netanyahu sprach von schmerzhaften Zugeständnissen, die alle machen müssten. Aber, fuhr er fort, die Menschen in Israel und ich sind bereit, diesen langen Weg zu gehen, und das in einer kurzen Zeit. Eine Streitfrage wird der Status Jerusalems sein. Von israelischer Seite hatte es Andeutungen gegeben, eine Teilung sei denkbar. Doch auch, dass Israel den Siedlungsbau fortsetzen möchte, stößt weiter auf Kritik der Palästinenser. Wir beteuern, zu Israels Sicherheit beizutragen und dem Hass zwischen beiden Seiten abzuschwören, sagte Abbas, forderte aber, Netanyahu müsse den Siedlungsbau ebenso beenden wie die Gaza-Blockade. In kleiner Runde hatte am Vorabend die Annäherung begonnen. Nun bestätigt der US-Sonderbeauftragte, dass die direkten Gespräche angefangen hätten. Beide Seiten haben bekräftigt, sagt er, ihr Ziel seien 2 Staaten für 2 Völker. Sie wollen einen lebensfähigen Palästinenserstaat schaffen und das neben einem sicheren Israel. Und sie seien sich einig, dass dies in einem Jahr erreichbar sei.
Zu den Gesprächen zwischen Israelis und Palästinensern, jetzt live aus Washington, Hanni Hüsch.
Zuletzt saßen hier im Außenministerium in Washington die beiden, Abbas und Netanyahu, nur noch unter vier Augen zusammen. Sie haben Stillschweigen über diese Gespräche vereinbart. Den salbungsvollen Worten aber des Vormittags an die Weltöffentlichkeit gerichtet, müssen nun die schwierigen Fakten und Taten folgen. Alle sind sich einig, es wird schwierig werden, ein Weg voller Rückschläge. Aber sie werden sich wieder treffen, sie werden zusammen reden, in 14 Tagen schon. Das ist gute Nachricht. Über allem schwebt die schwierige Siedlungsfrage hochexplosiv. Die Amerikaner arbeiten fieberhaft an einer Kompromissformel, die beiden Seiten gerecht werden können. Nur die Klärung führt dazu, dass diese Gespräche weitergehen können. Und damit zurück nach Hamburg.
Im Golf von Mexiko ist erneut eine Bohrinsel explodiert. Alle 13 Beschäftigten an Bord der Ölplattform haben nach Angaben der US-Küstenwache überlebt. Einer sei verletzt. Unklar ist noch, ob im Bereich der Plattform Öl austritt. Die Betreiberfirma Mariner Energy sieht keine Anzeichen für eine Umweltverschmutzung. Die Bohrinsel liegt etwa 140 Kilometer vor der US-Küste. Erst im April war eine Bohrinsel des Konzerns BP in Brand geraten. 11 Menschen starben. Über Monate traten riesige Mengen Öl aus. Die insolvente Warenhauskette Karstadt ist nach monatelangen Verhandlungen offenbar gerettet. Sämtliche Investoren des Vermieterkonsortiums High Street stimmten heute grundsätzlich Mietsenkungen zu. Das bestätigte am Abend der US-Investor Berggruen. Er hatte die Mietnachlässe zur Bedingung für seinen Einstieg bei Karstadt gemacht. Trotzdem können die 25.000 Karstadt-Beschäftigten noch nicht aufatmen. Die Verträge müssen erst unterzeichnet sein. Die Frist dafür läuft um Mitternacht aus.
Knallende Sektkorken bei Karstadt-Mitarbeitern am Abend in Berlin, noch bevor das Ende der jüngsten Zitterpartie um den Kaufhauskonzern auch schriftlich besiegelt ist.
Ich glaube an die gute Zukunft von Karstadt, an die gute Zukunft für euch und eure Arbeitsplätze.
Die Beschäftigten, sie wollen nicht mehr bangen müssen. Bereits im Juni hatte der Investor Nicolas Berggruen den Zuschlag für den Kauf der insolventen Warenhauskette erhalten. Seine Bedingung, die Mieten müssten sinken. In London rangen deshalb heute Investoren und Geldgeber des größten Karstadt-Vermieters, des Immobilienkonsortiums High Street, um die verlangten Mietabschläge. Es geht um über 400 Millionen Euro für die nächsten Jahre. Die Chancen stehen inzwischen gut, dass Karstadt überlebt. Berggruen will keine Häuser schließen und auch keine weiteren Opfer von den Mitarbeitern verlangen. 70 Millionen will er zunächst investieren, Karstadt verjüngen, modischer machen.
Alle haben Ja gesagt, aber die Unterschriften müssen zusammenkommen. Und wenn das alles da ist, dann sind wir fertig.
Über die Annahme des Insolvenzplanes will das Amtsgericht Essen morgen fristgerecht entscheiden.
In der Europäischen Union ist der Grundstein für eine Finanzaufsicht gelegt. Vertreter von EU-Parlament, Ministerrat und Kommission einigten sich nach monatelangen Verhandlungen auf einen Kompromiss. Zukünftig sollen 3 neue EU-Behörden zur Aufsicht von Banken, Versicherungen und Börsen eingerichtet werden, um bei zukünftigen Wirtschafts- und Finanzkrisen schnell einzugreifen. Die EU-Finanzminister und das Europaparlament müssen noch zustimmen. Die Frage nach der Verantwortung für das Love Parade-Unglück in Duisburg bleibt weiter ungeklärt. Der Oberbürgermeister der Stadt, Sauerland, wies heute vor dem Innenausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags erneut jegliche Schuld zurück. Bei der Love Parade waren im Juli in einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Einen Rücktritt lehnte Sauerland ab.
Auf ihn hatten alle gewartet. Duisburgs Oberbürgermeister Sauerland hatte hohe Erwartungen geweckt. Er stelle sich dem Innenausschuss, um aufzuklären, wie es zu der Katastrophe kommen konnte.
Nach der Katastrophe, nach der Love Parade in Duisburg, hatte ich gesagt, dass wir unsere Akten öffnen, dass wir das, was die Stadt getan hat, überprüfen lassen und dass wir damit in die Öffentlichkeit gehen werden.
Doch der Auftritt des umstrittenen Oberbürgermeisters war für viele Abgeordnete eine Enttäuschung. Statt neuer Antworten verlas Sauerland routiniert das bekannte eigene Gutachten. Die Stadt habe keine Fehler gemacht und für die entscheidende Frage des Sicherheitskonzepts sei sie nicht zuständig gewesen. Deshalb wolle er sein Amt auch weiter ausüben. Eine Mitschuld für die Katastrophe wollten auch die weiteren Beteiligten nicht eingestehen. Der Veranstalter sieht die Verantwortung nach wie vor bei der Polizei. Diese hatte gestern zwar Kommunikationsprobleme eingeräumt, schuld seien aber der Veranstalter, der sein Sicherheitskonzept nicht eingehalten habe, sowie die Stadt, die dieses nicht kontrolliert habe.
Schuldfragen werden vor Gericht geklärt, aber die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für das, was da passiert ist, das, denke ich, ist jetzt Zeit, dass das die Beteiligten auch tun. Und da muss doch etwas mehr kommen als das, was heute von den Beteiligten hier vorgetragen wurde.
Wie konnte es dazu kommen und wer ist schuld? 5,5 Wochen nach der Love Parade sind die entscheidenden Fragen immer noch unbeantwortet.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat erneut die überlange Dauer von Gerichtsverfahren in Deutschland moniert. Die Bundesregierung müsse nun so schnell wie möglich ein wirksames Beschwerderecht für Betroffene einführen. Die Verstöße gegen das Grundrecht auf ein faires Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist resultierten aus einem Versäumnis der deutschen Regierung, so die Richter in Straßburg. Die internationale Funkausstellung in Berlin hat begonnen. Bundeskanzlerin Merkel eröffnete die Messe für Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnik und Hausgeräte am Abend mit einem Empfang. Ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr das 3D-Fernsehen. Die IFA dauert bis Mittwoch.
Ein futuristisches Feuerwerk. Das ist die IFA. Zum 50. Geburtstag, so scheint es, haben die Veranstalter sich besonders viel Mühe gegeben. Mehr Aussteller, mehr Fläche. Und mit der 3D-Technik schreitet die IFA in eine neue Dimension. Ohne 3D-Brille bald kein Fernsehgenuss mehr, sagen die TV-Gerätehersteller.
3D, da sind wir noch in der Startphase. 3D wird sich durchsetzen. 3D wird stets ein zusätzliches Qualitätsprogramm bieten für bestimmte Genres, vor allen Dingen Sport oder große Events.
Doch noch fehlen die dazu passenden Angebote. 3D-Filme auf Blu-ray oder DVD gibt es kaum. Die Fernsehsender produzieren zweidimensional. Schon eingestiegen sind die Sender beim Hybrid-TV. Fernsehen trifft jetzt Internet. So gibt es zum Beispiel die Tagesschau 24 oder Beiträge aus der Mediathek bequem vom Fernsehsessel aus.
Der Kunde muss nicht, also der Zuschauer, nicht einen Medienwechsel vollziehen. Er muss nicht an den PC, er kann das über seine Fernbedienung auf seinen Fernsehbildschirm aktivieren, kann das sozusagen sich dort einklicken und kann das Programm entsprechend zeitsouverän abrufen, dann, wann er eben Zeit hat dafür.
Um die Kunden zu überzeugen, setzen die Hersteller neben der Technik auf Komfort. Doch vor allem ist die IFA ein Branchentreffen von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Im vergangenen Jahr wurden hier Rekordaufträge für mehr als 3 Milliarden Euro abgeschlossen. Mit der Eröffnung durch Kanzlerin Merkel heute Abend beginnt die IFA offiziell. Von morgen an ist die Messe auch fürs Publikum geöffnet.
Vor dem EM-Qualifikationsspiel morgen in Belgien hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft heute im Abschlusstraining zuversichtlich gezeigt. Nicht mit dabei war Kapitän Michael Ballack. Bundestrainer Löw hat ihn nach der Verletzungspause nicht nominiert.
Der Bundestrainer Joachim Löw hat sich einen letzten Eindruck verschafft. Am Abend das Abschlusstraining in Brüssel, morgen dann das EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien. Die deutsche Nationalmannschaft wird angeführt von Philipp Lahm, gestern zum Mannschaftskapitän bestimmt, bis Michael Ballack wieder fit ist. Heute seine Reaktion. Lahm, der verständnisvolle Teamplayer.
Erstmal geht es hier nicht um enttäuscht oder nicht enttäuscht, sondern man hat die solche Entscheidungen einfach zu akzeptieren. Das ist einfach so. Und jetzt geht es darum, die Mannschaft weiter zu führen.
Es soll endlich Fußball gespielt werden. Morgen gegen Belgien, Dienstag gegen Aserbaidschan. Aber so einfach, wie es der Bundestrainer vormacht, wird es gegen eine spielstarke belgische Mannschaft wohl nicht.
Man kann nicht erwarten, dass die Spiele so werden wie gegen Argentinien oder wie gegen England. Es wird schwierig, dieses zu 100% so umzusetzen. Aber daran müssen wir weiter arbeiten.
Also die WM-Euphorie zählt nicht mehr. Das neue Ziel heißt die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft 2012.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 3. September.
Über Nordwesteuropa liegt ein stabiles Hoch, über Westrussland ein Tief. Dazwischen strömt relativ kühle Luft aus Skandinavien zu uns. Das bedeutet, es wird zwar etwas sonniger in den kommenden Tagen, aber kaum wärmer. In der Nacht ziehen dichte Wolkenfelder von der Mitte in den Süden, stellenweise regnet es. Von Norden klart es danach auf, hier und da bildet sich Nebel. Sobald sich der Nebel gelichtet hat, Sonne und Wolken im Wechsel, einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden scheint die Sonne für längere Zeit. Der Wind weht meist nur schwach aus Nord bis Nordost. Heute Nacht 3 Grad an den Alpen, 13 Grad an der See. Am Tag 15 Grad im Vogtland und 22 Grad im Breisgau. Am Samstag ist es im Westen meist sonnig, sonst neben Sonne dichtere Wolken, in der Osthälfte einzelne Schauer. Am Sonntag viel Sonne, im Osten einzelne Schauer. Auch am Montag ist es meist sonnig, nur wenige Wolken, im Osten hier und da Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin, wie viel Unterstützung hat Thilo Sarrazin? Zahlen und Analysen im ARD-Deutschland-Trend. Und der Schicksalstag von Karstadt. Bangen bis zur letzten Minute.